Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mether. Meine Stimme kennt ihr, aber ich sitze hier heute mit jemandem ganz Tollen, die liebe Natalia von den Schwesterherzen-Doulas, muss ich direkt erwähnen, weil ich ihrem Account schon sehr, sehr lange folge. Und wir wollen heute aber über ein spezielles Thema sprechen, nämlich ADHS oder auch Neurodivergenz bei Müttern. Natalia hat dazu nämlich ein Buch geschrieben, was sie heute hier gerne groß und breit vorstellen darf, weil ich das so spannend finde. Aber ich gebe erstmal an sie persönlich ab. Hallo liebe Natalia, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal ganz kurz selbst vor.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf und über mein Buch sprechen kann. Ich bin Natalia, ich bin Mama von 4 Kindern, arbeite nach meinem Studium in einem Konzern und nebenbei als Doula, als Geburtshelferin. Und mit diesem Thema der Geburtsbegleitung und Schwangerschaft, Mutterschaft, bin ich eben seit ein paar Jahren auch mit meiner Schwester zusammen als Schwesterherzen-Doulas bei Instagram aktiv.
Richtig schön. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass ihr auch wirklich Schwestern seid. Neue Info für mich. Das macht das Ganze irgendwie nochmal cooler.
Schön. Ja, wir sind Schwestern und Nachbarinnen und arbeiten zusammen und Kolleginnen. Also ich glaube, closer wow. Kann man nicht sein.
Ja, klingt danach. Und es klappt auch gut, weil wenn ich so denke, ich habe zwar kein gleichgeschlechtliches Geschwisterkind, aber gibt es da auch mal Streit oder Reibungen oder so?
Gibt's bestimmt, dass wir uns nicht immer 100% einig sind. Aber ich muss auch dazu sagen, wir sind 6 Jahre auseinander. Also da heißt es ja eigentlich offiziell in der Literatur mit 6 Jahren, das ist schon zu groß, der Abstand. Da ist es quasi schon wie ein Einzelkind. Kann ich nicht bestätigen. Also klar war dieser Abstand mal eine Zeit lang, als ich in der Pubertät war, riesengroß. Als ich 16 war und sie dann 10. Aber wir haben recht schnell dann wieder zueinander gefunden und wie gesagt, auch unsere Kinder gehen zusammen in eine Klasse. Also wir haben wirklich viel, viel Kontakt zusammen.
Superschön. Dann lass uns gerne mal direkt einsteigen in das Thema, worüber uns wir heute unterhalten wollen. Ich habe das Gefühl, so in letzter Zeit, vielleicht seit 1-2 Jahren, ist das ganze Thema so rund um ADHS plötzlich aufgeploppt. Manche sehen das ja kritisch, dass sie so sagen, ah, plötzlich soll das jeder haben, das kann doch nicht sein und die wollen sich vielleicht nur aufspielen oder zu was Besonderem machen, was ich ein bisschen blöd finde, diese Art von Ansicht, weil ich habe das Gefühl, endlich wird darüber gesprochen. Es war vorher so in einer tabuisierten Zone und es kommt einem wahrscheinlich nur so oft vor, dass plötzlich alle mit dieser Diagnose irgendwie rumlaufen. Aber ich finde es persönlich gut, dass jetzt mehr Raum einfach auch auf Instagram dafür ist. Also vielleicht magst du einsteigen, uns zu erklären, was ist überhaupt Neurodivergenz, was gibt es für verschiedene Abstufungen, bevor du so ein bisschen vielleicht in deine eigene Geschichte auch einsteigst.
Sehr gerne. Also Neurodivergenz beschreibt Gehirne, die nicht neurotypisch sind. Also neurotypisch ist so das Gehirn, das auf eine bestimmte Art und Weise Reize verarbeitet, generell Funktionen hat, die in unserer Gesellschaft als normal gelten. Also das sind jetzt keine medizinischen Begriffe, Neurodivergenz und neurodivergent oder neurotypisch, sondern das sind eher soziale Zuschreibungen aus von der Community, weil wir wissen, dass jedes Gehirn individuell ist, wirklich so individuell wie eine Schneeflocke zum Beispiel. Und es gibt aber in unserer Gesellschaft eine bestimmte Vorstellung davon, wie Gehirne zu funktionieren haben, wie schnell sie verarbeiten, wie die Erinnerung, wie die Aufmerksamkeit funktioniert. Und das nennen wir neurotypisch. Und dann gibt es Gehirne, die davon abweichen, von diesem Normal in Anführungszeichen, und die nennt man dann divergent, neurodivergent, weil ihre Gehirne anders Reize verarbeiten zum Beispiel. Und darunter zählen ADHS, Autismus, aber auch Trisomie 21, Legasthenie, Dyskalkulie oder Synästhesie. Also Synästhetiker sind Menschen, die Zahlen in Farben sehen. Also die sind für sie bunt. Eine 5 hat eine Farbe, zum Beispiel blau. So. Das ist jetzt mal die Erklärung zu dem Neurodivergent. Das heißt, hier geht es um Gehirne, die anders ticken, ganz einfach gesagt. Und ja, ich verstehe total, dass es den Eindruck erweckt, und das ist wahrscheinlich auch, es ist auch so, dass es immer bekannter wird und immer mehr darüber gesprochen wird. Vor allem bei einer Gruppe, nämlich den Frauen. Was damit zusammenhängt, dass die ADHS, aber auch Autismus jetzt, bei Kindern, also bei Mädchen, sich deutlich anders zeigen kann als bei Jungs. Wir haben teilweise eine 5:1 oder 6:1 Quote bei den Diagnosen bei den Kindern, und bei den Erwachsenen gleicht sich das wieder aus. Was damit zusammen mit der Sozialisierung zusammenhängt. Mädchen werden von Anfang an, sind sie angehalten, weniger wild zu sein, weniger laut, sich mehr anzupassen, weshalb das nicht so auffällt nach außen hin. Und sie haben dann eher eine Hyperaktivität vielleicht, die sich eher im Kopf abspielt. Also so ganz viele Gedanken, die nennt man also verträumte Mädchen oder sehr sensible Mädchen sind es dann, weil sie nicht diese typischen Merkmale zeigen wie Jungs, wie kleine Jungs, fallen sie unter den Radar und werden nicht diagnostiziert. Erst später dann als Erwachsene merken sie, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Schon die ganze Zeit vielleicht. Und dann, dank Social Media, kriegt man ja jetzt sehr viel Input und kann sich sehr viele Informationen. Und so war das auch bei mir. Ich hatte schon immer ein bisschen das Gefühl, dass ich irgendwie anders ticke, dass Dinge anders bei mir laufen als in meiner Umgebung oder bei meinen Freunden. Nicht so viel anders bei meiner Familie. Das hat mich noch so lange, ich dachte mir, ach, das ist einfach unsere Familie so, dass ich gar nicht verstanden habe, dass das ja auch sehr erblich ist und dass das dann durchaus in der Familie oft vorkommt. Aber du fühlst dich dann nicht ganz so exotisch, weil du weißt, okay, die Mama ist ja genauso und der Onkel ist genauso. Und jedenfalls war das bei mir auch erst dann wirklich so, dass ich mir dachte, das macht Sinn, da tiefer reinzuschauen, sich da mehr zu informieren und vielleicht sogar eine Diagnose dann letztendlich aufzusuchen, als ich über Social Media mehr und mehr erfahren habe, wie sich ADHS-Merkmale bei unerkannten, undiagnostizierten erwachsenen Frauen zeigen können.
Okay, das war ein schöner Spoiler. Was ist es? Was ist so typisch dafür? Ich bin richtig gespannt, wirklich. Was es ist, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich vielleicht eher so in diese Hochsensibilität fallen könnte. Mhm. Zählt das auch schon so ein bisschen Richtung Neurodivergenz oder, also weil ich erkenne mich auch direkt wieder mit diesem ganzen Gedankenwirrwarr, und was ich auch unbedingt fragen will, wie kann man das zur Muttertät abgrenzen, weil mein Sohn ist ja jetzt so 23 Monate, das ist mir auch aufgeploppt als wichtige Frage, weil ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist sowieso noch komplett in dieser Muttertät. Und wie kann ich das dann vielleicht wiederum zur Neurodivergenz, du weißt, was ich meine, differenzieren?
Ja, unterscheiden davon. Ja, klar. Okay, also viele Fragen. Aber was ist so das Typische? Was hat mich angesprochen? Weil es ist wirklich sehr individuell. Also kennst du eine Person mit ADHS, dann kennst du eine Person mit ADHS. Und wie genau das dann sich nochmal zeigt, ist immer sehr, sehr unterschiedlich, weil wir ja auch nicht im Vakuum aufwachsen, sondern mit unserer Umgebung. Aber was hat mich jetzt angesprochen? Mich hat angesprochen zu sehen, dass mir bestimmte Fehler oder Fauxpas, Dinge, die ich verpasse, verliere, vergesse, dass die mir immer wieder passieren. Weißt du, jeder kennt eine Person, die mal einen Flug verpasst hat vielleicht oder einen Zug oder ein Ticket falsch gebucht hat, weil es am Abend gemacht wurde, unkonzentriert. So, mir passieren diese Dinge sehr oft, auffällig oft, so dass ich schon angefangen habe, an mir zu zweifeln. Okay, wieso lernst du nicht aus deinen Fehlern, so wie andere Menschen? Und diese Häufigkeit von Sachen ist eigentlich meistens genau, geht in diese Richtung Neurodivergenz, weil wenn ich dir jetzt erzähle, was da so die typischen Beispiele sind, wirst du dich wahrscheinlich in jedem zweiten oder vielleicht sogar in jedem wiedererkennen und wirst sagen, ja, kenne ich, habe ich auch. Stimmungsschwankungen, Schwierigkeiten, mich vielleicht zu regulieren oder sehr, sehr emotional sehr zu schwanken, von einer Emotion in die andere, total extrem und sehr schnell, wirst du auch vielleicht von dir kennen. Gestresst sein, wirst du auch von dir kennen. Sachen vergessen, verlieren, verplanen. Zwei Termine zur selben Zeit vereinbaren, weil du es irgendwie nicht überrissen hast, weil du es vergessen hast. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass meine kleine Tochter heute hier ist und ich stand mit ihr heute Morgen an der vor der Kita und wollte sie abgeben. Völlig vergessen, dass heute Schließtag ist. Also solche Sachen. Die passieren einmal, aber nicht immer und immer wieder und schon immer und immer wieder. Also das ist nicht so, dass das alles erst durch die Mutterschaft bei mir gekommen ist. Damit hat sie es nur noch mal verstärkt. Aber ich habe genug witzige, abenteuerliche Geschichten schon aus meinem Studium und aus meiner Jugend und auch aus meiner Kindheit. Und das, würde ich sagen, ist die Abgrenzung zur Muttertät. Ja, in der Muttertät, wie auch in der Pubertät, haben wir alle so ein, und auch in der Perimenopause-Phase, kennen wir chaotische Phasen, Orientierungslosigkeit, Vergesslichkeit, Emotionalität, Stimmungsschwankungen. Das ist uns allen bekannt. Aber es ist nicht nur da. Da ist es besonders intensiv, aber es ist auch vorher und nachher. Das ist das. Okay. ADHS entsteht nicht erst im Erwachsenenalter, sondern du hast das schon als Kind. Das heißt, du hattest schon als Kind Situationen, immer wieder was dein Turnbeutel, der da lag, immer wieder was deine Trinkflasche, die vergessen wurde und so weiter und so fort. Das war jetzt nicht nur, du wurdest immer wieder ermahnt, dass du mit den Schulunterlagen nicht zurechtkommst. Und das nicht nur in der ersten Klasse, wo es vielleicht für alle ein Übergang ist und eine Herausforderung, sondern auch in der zweiten, dritten, vierten. Das steht einfach in deinen Zeugnissen immer mit dabei.
Ich finde es so spannend, weil durch deine Erzählungen hatte ich jetzt doch eher so ein, zwei Freundinnen im Kopf, zu denen das noch eher passen würde als zu mir. Aber gleichzeitig habe ich auch wieder die Frage, was du ja auch schon eingangs erklärt hattest. Frauen werden halt zu so einer Überanpassung erzogen. Und ich würde sagen, da bin ich zum Beispiel auch sehr dolle drin verankert, dass mir das eben ganz oft nicht passiert ist mit dem Schulbeutel vergessen oder Trinkflasche vergessen, weil ich so darauf gepolt worden bin. Deswegen glaube ich, ist das vielleicht auch super schwer, wie du sagst, wenn das die ganze Zeit unter so einem Deckmantel unterm Radar läuft vielleicht, lass es ADHS oder Autismus sein. Und plötzlich ist vielleicht dann die Mutter Täter, die das vielleicht so fast zum Überlaufen bringt. Ist das so vielleicht ein klassischer Weg? Plötzlich kommen die Symptome noch doller raus? Oder was würdest du sagen, war bei dir der Moment, dass du wirklich irgendwie nicht mehr die Augen davor verschließen konntest?
Also mir hat sehr viel geholfen, das Wissen dazu. Ich habe es einfach nicht richtig deuten können. Es war schon immer alles da, aber mir war nicht so klar, dass es dazugehört oder dass das mit schon die Ausprägungen sein können. Weißt du, ich dachte, das bin ich einfach. Ich habe nicht verstanden, welche Merkmale in die Neurodivergenz oder zu dem ADHS jetzt zählen könnten. Ich dachte, das liegt an mir. Wenn ich mich jetzt noch mehr anstrenge, wenn ich mich noch besser organisiere, dann kriege ich das schon hin. Ich habe sehr individualisiert meine ganzen Herausforderungen und auch die Reizüberflutung, wie mich manchmal Gerüche wütend machen können, einfach nur mich total anstrengen können, Geräusche, wieso ich immer ganz, ganz spät erst auf Toilette gehe. Ich warte, bis meine Blase so voll ist, dass ich nichts nicht mehr unterdrücken kann. Ich habe sehr oft diese Extreme. Entweder ich bin total satt und voll oder ich habe so Hunger, dass es wehtut. Und wenn ich jetzt nicht sofort was zu essen bekomme, dann leidet meine ganze Umgebung. Und genauso ist es auch ich habe nie Zeit für auf Toilette zu gehen, zu pieseln. Ich verschiebe das immer, es passt mir nie. Ich habe immer was anderes zu tun, was Wichtigeres. Und irgendwann kann ich es nicht mehr verschieben und dann muss ich aber dann natürlich ganz schnell gehen. Und so das waren so viele Sachen, die ich dachte, die hängen einfach nur mit mir zusammen und ich habe nicht verstanden, dass das ein großes, also dass es ein mehrere Puzzlestücke sind von einem großen Bild eigentlich, wie das so dazu gehört. Und du hast schon die Anpassung und das Kompensieren erwähnt, das ist vor allem eben bei weiblich gelesenen Personen total häufig der Fall, dass wir durch Perfektionismus oder Überstrukturierung gelernt haben, diese Dinge irgendwie zu bewältigen, in den Griff zu bekommen. Also es gibt, ich gehöre zu den ADHSlerinnen, die immer zu spät sind. Und es gibt aber ADHSlerinnen, die sind immer eine halbe Stunde oder so zu früh, weil die genau diese Angst vor diesem zu spät kommen. Sie haben auch irgendwie Schwierigkeiten, die Zeit einzuschätzen. Aber sie nutzen das anders. Sie sind dann eher zu früh da. Für mich ist aber dieses zu früh Dasein, die Vorstellung, irgendwo zu warten, katastrophal, langweilig und
ich auch,
überhaupt.
Ja.
Das finde ich sehr schwer. Mir fällt es schon schwer, wenn mir die Friseurin eine Maske auf die Haare macht und sagt, ich soll jetzt hier 10 Minuten am Waschbecken einfach liegen, ohne Handy, ohne alles. Ich denke mir so, wie, 10 Minuten auf die Wand gucken? Was ist los? Das ist eine Qual. Was könnte ich da alles erledigen in diesen 10 Minuten? Du hattest noch eine Frage, hattest du noch gestellt mit dem, ob man es nicht so richtig merken kann, wegen der, weil man anfängt, das so zu überkompensieren. Und dann wird man Mutter und höchstwahrscheinlich funktionieren deine ganzen Strategien, die du vorher dir angewöhnt hast, die du gelernt hast, über auf dem harten Weg meistens, funktionieren plötzlich nicht mehr. Weil du organisierst nicht mehr, du musst nicht nur dich organisieren, sondern einen anderen Menschen noch. Nicht nur deine Emotionen regulieren, sondern Co-Regulation von einem anderen Mensch mindestens, ja, wenn du ein Kind hast. Und dann kommt noch der Schlafmangel dazu und dann kommt die Fremdbestimmung dazu und dir fehlt die Zeit für den Ausgleich häufig. Also vor allem als Mutter. Weißt du, wenn du vorher die Möglichkeit hattest, wenn du ein Thema gefunden hast, das dich super interessiert und dich dann so richtig reinfuchsen konntest, mehrere Stunden alles dazu gelesen hast, alles dazu konsumiert hast und das war für dich irgendwie so ein Ausgleich zu deinem sonstigen Alltag, das geht jetzt nicht mit Kind. Du kannst nicht mit Kind sagen, mich interessiert gerade alles zum Thema Einleitung und ich möchte jetzt 3 Stunden da mich reinfuchsen. Lasst mich in Ruhe. Das ist so eine Schwierigkeit bei neurodivergenten Müttern oder Frauen, die dann Mütter werden, ist, dass viele ihrer Strategien erstmal wegfallen. Und so kommt es dann noch mehr, also dann kommen diese Ausprägungen und die Merkmale noch mehr ans Tageslicht.
Und würdest du deswegen auch sagen, dass das tatsächlich dann so ein klassischer Moment ist, wo plötzlich viele merken, okay, hier ist irgendwie noch ein bisschen mehr im Spiel und das ist vielleicht auch der Moment, wo jetzt diese Diagnosen auch hochploppen? War es bei dir auch so, bei dir persönlich?
Also das ist sehr häufig der Moment, wenn wir sehen auch so vom Alter und man sieht das in den Studien, in welchem Alter die meisten Frauen diagnostiziert werden und das fällt oft in diese Lebensrush-Hour, wo auch Mutterschaft mit reinfällt. Und dann gibt es noch eine zweite, also so einen zweiten Weg, warum gerade Mütter oder Frauen, wenn sie dann in der Mutterschaft zu der Neurodivergenz kommen, und das ist, weil ihre eigenen Kinder sich auffällig verhalten. Mhm. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es oft in der Familie ist und meistens, oder sagen wir, ja, fast spätestens würde ich sagen, in der Grundschule fällt es dann auf bei den Kindern. Also die Grundschule ist meistens so der Moment, wo sich das dann, auch wenn es schon Verdacht vorher gab, aber wo sich das dann nochmal wirklich verhärtet, dieser Verdacht. Und dann startet man in der Diagnostik mit dem Kind, mit dem eigenen Kind und merkt bei den Fragebögen, merkt in dieser Diagnostik, boah, das trifft ja schon auch sehr auf mich zu. Das kenne ich ja schon sehr gut von mir. Und eigentlich erkennt man sich da dann wieder. Also das ist der zweite Weg, wie viele Mütter zu ihrer Diagnose kommen. Entweder über das eigene Kind oder weil die Mutterschaft sie da so, das alles so aufdeckt. Die Mutterschaft bringt nicht die ADHS, aber sie macht sie sichtbarer.
Auch schon fast wieder ein bisschen traurig, dass man das über die Kinder irgendwie rausfinden muss.
Ja, das ist wirklich, finde ich auch. Das ist wirklich so, können viele nachfühlen, glaube ich. Ja, bezeichnen, dass es genau zu dem Moment passiert. Und bei mir, ich hatte gesagt, dass es bei mir so ein bisschen von beiden war. Ich hatte 3 Kinder sehr schnell hintereinander. Das heißt, da hatte ich jetzt nicht so wirklich viel Zeit, um überhaupt zu merken, dass ich Schwierigkeiten habe oder warum ich Schwierigkeiten habe. Das war einfach nur funktionieren, rotieren. Und dann hatte ich schon einmal kurz so das Gefühl, okay, hier bin ich so an meiner Grenze. ich schaff's nicht mehr, ich bin so erschöpft, ich brauche irgendwie Support und habe mich bei einer Therapie angemeldet und habe das dort dann auch das erste Mal angemerkt, dass ich, ob das vielleicht ein Thema sein könnte, dass ich jetzt gehört habe, dass es auch bei Erwachsenen eine ADHS gibt. Das war 2020 oder so, oder 21, nee, 20 war das. Und ob das vielleicht für mich in Frage kommen kann. Und da meinte die Therapeutin, die mir aber gleich schon gesagt hat, sie kennt sich mit dem Thema nicht gut aus, dass sie das bei mir eigentlich ziemlich sicher ausschließen kann, weil ich habe einen Hochschulabschluss und so weiter. Mhm. Also ich bin so hochfunktional, das kann sie sich eigentlich nicht vorstellen. Mit einer ADHS würde ich mich nicht so konzentrieren können. Und dann habe ich das erstmal wieder verworfen. Sehr schade, weil ich mittlerweile weiß, dass es gar nicht so wichtig ist, was man erreicht, also diese Ziele, dass wir uns nicht so sehr darauf fokussieren sollen, ist jemand pünktlich, hat jemand immer, verliert jemand nicht seinen Hausschlüssel, ja, also hat er immer seinen Hausschlüssel. Und so diese ganzen Ergebnisse, dass wir uns nicht darauf fokussieren sollten, sondern eher, wie viel kostet es die Person, wie viel Energie, wie viel Aufwand betreibt die Person, um dieses Hochschulstudium abzuschließen oder pünktlich zu erscheinen. Also was ist da für ein Aufwand dahinter?
Kleine Unterbrechung mit einer ziemlich heißen Sponsorinfo von Fantasy. Wer das kennt, ihr wisst Bescheid. Für euch anderen da draußen, bei Fantasy geht's um erotische Audios, die, und das ist das Besondere, gemacht sind von Frauen für Frauen. Und weil da eben auch endlich mal wir Frauen im Mittelpunkt stehen, unsere Fantasien, unsere Vorlieben und unsere Bedürfnisse, stehen wir mit Fantasy auch regelmäßig vorm Höhepunkt. Macht Sinn, oder? Dafür gibt's erotische Stories, also Geschichten zum Miterleben von sanft bis spicy, in denen du die Hauptperson bist. Ihr bekommt den Sound echter Liebesspiele auf die Ohren oder ihr lasst euch von eurer Lieblingsstimme zum Masturbieren verführen. Es gibt über 1700 Audios, alle super hochwertig und ethisch produziert, absolut bodyneutral, finde ich richtig gut und eben verdammt heiß. Ihr könnt jetzt kostenlos reinschnuppern, denn da wartet schon ein Probemonat auf euch. Und weil es fair ist, gibt es 2 Tage vor Ablauf der Testphase immer eine Erinnerung, damit ihr nicht aus Versehen abonniert. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, klickt Fantasy, geschrieben Femtasy, oder ihr nehmt den Link in unseren Shownotes. Und wer auf den Geschmack kommt, mit unserem Code TALK spart ihr 25 Euro aufs Jahresabo. Und jetzt einmal durchatmen und weiter mit der Episode.
Bei der Diagnostik wirst du gefragt, ob du wichtige Alltagsgegenstände oft verlegst. Zum Beispiel Schlüssel, Geldbeutel etc., Handy. Verlierst, ob du sie öfters verlierst. Und da würde ich Nein ankreuzen, weil ich erstens auf diese 3 Dinge mittlerweile meine Strategien habe oder schon in der Pubertät schon meine Strategien entwickelt habe, um darauf zu achten. Aber frag mich, wie oft ich das suche und wie oft ich es klingeln lasse. Ja, ich habe da AirTags dran und so. Also die Frage ist irgendwie falsch. Oder wir blicken, die Perspektive ist nicht richtig, nur darauf zu gucken, welche Ergebnisse erzielt jemand. Es wäre relevanter, darauf zu schauen, mit welchen Aufwand er betreibt, um diese Ergebnisse zu erreichen. Wie viel kostet es ihn? Und das ist das, was unsichtbar ist, nach außen hin oft, was aber viel wichtiger für die Antwort ist.
Ja, voll gut. Der Unterschied nochmal, ja.
Und ich habe das dann später nochmal nach meinem 4. Kind und mit Hilfe von Social Media, als ich mich dann eben wiedererkannt habe in vielen Beschreibungen, da dachte ich mir, nee, also ich gucke das nochmal an. Ich hatte ja schon einmal den Verdacht und habe dann auch verstanden, durch das Buch von Angelina Burger zum Beispiel, die ja auch so eher nach außen hin total hochfunktional ist, einen tollen Job macht, erfolgreich ist, habe dann verstanden, dass es ein Mythos ist, dass man nicht, also keine Hochschule abschließt und keinen Job schafft und so. Das ist durchaus auch mit Erfolg, also Menschen, die ADHS haben und Erfolg haben können, dass es sich nicht ausschließt.
Ja, weil ich habe vorhin auch noch mal kurz auf euer Profil geschaut. Und ihr habt ja auch in der Bio stehen, was ich ganz lustig finde, diesen Hyperfokus auf Muttertät, Feminismus und so weiter. Und Hyperfokus ist ja auch ein Part des ADHS, würde ich sagen. Ja. Korrigiere mich gerne, wenn es irgendwie auch noch von den anderen Neurodivergenzen-Spektren ein Teil ist. Und das klingt ja auch schon danach, wie du schon gesagt hast, dass man so gerne sich in Themen reinfuchst, wie dieses 3 Stunden über Einleitung, alles lesen, was es irgendwie gibt dazu. Und das klingt doch schon danach, dass man damit mit so einer Strategie auf jeden Fall erfolgreich werden kann und vielleicht fast schon muss, wenn dieser Hyperfokus einfach ein Part davon ist, oder?
Ja, du hast total recht. Müsste man meinen, dass so Spezialinteresse oder dieses krasse, diese Zeit, die man auch da investiert, dass das dazu führt, dass man natürlich bedingt auch sowas wie eine Expertise in dem Thema entwickelt. Aber das ist nicht so bekannt. Also ich glaube auch, dass mit dem Hyperfokus, dass das ein Teil davon sein kann, das ist noch gar nicht so lange bekannt. Das ist, was ist so das Typische, so das Stigma, das die Stereotype, die man so kennt von ADHS? Das ist dieses Hibbelige, springt von einem Thema zum nächsten, kann ich auch. weil mich eben viele Sachen inspirieren. Also wir können über etwas sprechen und dann fällt mir die Geschichte an und dann von der sehe ich irgendwas hinter dir und dann fällt mir wieder dazu was ein. Also es fällt uns vielleicht schwer, da bei der Sache zu bleiben, aber Kreativität, an der fehlt es nicht. Das geht, da gibt es viel. Ich finde das sehr gut, also ich verstehe, dass es auch da Kritik gibt, aber ich finde es sehr gut, dass es jetzt so in die breite Öffentlichkeit kommt und so viel Aufmerksamkeit bekommt durch Social Media, dass es so zugänglicher ist, dieses Wissen, weil wir dadurch eben sehen, dass es ein Spektrum ist und wie viel darunter, auf wie viele verschiedene Arten sich das zeigen kann und dass es eben nicht, also ich bin da auch schon, werde da langsam ein bisschen nervös oder allergisch, wenn jemand sagt, ja, also wenn du das hast, dann hast du ADHS. Es ist nicht so, dass jeder genau die 3, 4 Merkmale hat.
Was hättest du dir gerne früher gewünscht? Wenn du erzählt hast, du hast es so spät jetzt ja quasi erst über Umstände geschafft, das zu erkennen für dich. Aber was wäre vielleicht schön gewesen, wenn man jetzt auch, wenn jemand zuhört und das vielleicht auch bei seinen eigenen Kindern beobachtet, was hättest du dir persönlich vielleicht, ich weiß nicht, ob es im Kindergarten schon losging, du hast gesagt, Grundschule war eher so der Ort, wo das vielleicht sich oft manifestiert. Was kann helfen, was hätte dir geholfen?
Also ich hätte jetzt gesagt, dass mir Wissen geholfen hätte und weil daraus mit dem Wissen dann Verständnis. Aber das wäre ja als Kind dann eher etwas, was ich mir bei meinen Eltern gewünscht hätte, dass sie das Wissen gehabt hätten und sie dann Verständnis für mich, mehr Verständnis aufgebracht hätten, vielleicht für meine Verhaltensweisen, anstatt viel Korrektur, was man ja so von der Umgebung eher bekommt. Man bekommt eher viel Feedback, was man falsch macht. Zu laut, zu schnell, zu unkonzentriert, zu. Und das geht dann auch ein bisschen in die innere Stimme über. Und so sprichst du dann auch mit dir selbst. Du bist dann sehr streng zu dir und versuchst, das eben zu überkompensieren mit besonders viel Leistung vielleicht oder besonders guter Leistung, besonders viel Anstrengung. Auch jetzt nicht alle, aber ich denke, dass es bei vielen ein Thema sein kann. Und allgemein kann ich sagen, dass mir die Diagnose, auch jetzt in dem späten Alter, hat mir die Diagnose vor allen Dingen Verständnis gebracht. Verständnis für mich, dass ich weiß, warum mir manche Dinge schwerer fallen und ich dadurch auch herausfinden kann, wie ich mich unterstütze. Und zwar ganz unkonventionell. Nicht, das macht man so. Davon kann ich mich jetzt besser lösen, weil ich weiß, ich ticke anders, also brauche ich auch andere Lösungen. Nicht die allgemeinen Lösungen, die bei allen funktionieren, an denen ich eh schon so oft gescheitert bin. Dadurch, dass es bei mir nicht so durchschnittlich läuft, mit dem, dass mein Gehirn nicht so durchschnittlich tickt, brauche ich auch nicht durchschnittliche Lösungen. Und auch Verständnis für meine Umgebung, für meine Eltern. Gott, wie viel besser ich jetzt meine Mutter verstehe im Nachhinein und es nicht mehr persönlich nehme. Sondern verstehe, dass sie eben auch nicht anders konnte. Und auch in meiner Partnerschaft. Auch da konnten wir durch die Diagnose so viele Sachen klären, wo wir immer wieder aneinander geraten sind, wo mein Mann nicht verstanden hat, warum ich das nicht schaffe, warum ich das nicht auf die Reihe kriege. Und das auch eben persönlich genommen hat. Er dachte, weil mir seine Zeit nicht wichtig ist oder weil, keine Ahnung, ich da, ja, weil es mir egal ist. Und ja, so konnte ich ihm erklären, das ist mir nicht egal. Oder es fällt mir total schwer zu priorisieren und zu wissen, was ich überschätze, was ich in 20 Minuten schaffe, maßlos. Wir haben noch 20 Minuten, um das Haus zu verlassen und ich fange an, irgendwelche Klamotten zu sortieren von den Kindern.
Ja? Ich muss zwischendurch immer wieder schmunzeln. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall für mich selber auch nochmal dahin zu schauen, weil meine Mama erkenne ich da auch sehr wieder, vor allem dieser Sprunghaftigkeit. Und ich wollte noch eine Sache zu den Kindern sagen, weil ich finde, all das, was du gerade so erzählst, es ist total schön, dass du das jetzt in dem Alter schaffst, in deine Beziehung zu integrieren und dass dein Umfeld auch offen dafür ist, das zu begrüßen. Die müssen sich ja auch nochmal mit verändern und vielleicht auch ihr Weltbild über dich verändern. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wie viele Beziehungen müssen wegen dieser unerkannten Themen in die Brüche gegangen sein. Ja. Wie viele Ehen, wie viele Familien und so weiter. Und sowieso der Selbstwert von so vielen Frauen, wie du ja sagst, weil Frauen so unterdiagnostiziert sind. Wie schön wäre es also, wenn die Schulen auch einfach am Wissen und am Verständnis arbeiten würden, aber vielleicht auch an der Umsetzung. Das habe ich jetzt schon öfter gelesen, dass Schulen das vielleicht ein bisschen verändern, dass Kinder auch auf dem Boden liegen dürfen und lesen dürfen, dass es ja auch ganz verschiedene, nicht mal Lerntypen gibt, aber einfach unterschiedliche Spektren, wenn wir dabei bleiben wollen bei der Wortwahl.
Ja.
Manche müssen noch dreimal ums Schulgebäude rennen, bevor sie sich überhaupt irgendwie konzentrieren können. Und manche liegen halt einfach immer gerne auf dem Boden. Und sowas würde ich total wichtig finden. Und das würde, glaube ich, auch den Raum schaffen dafür, dass wir in so einer Achtsamkeit und so einem Bewusstsein uns selbst, aber auch anderen Menschen gegenüber aufwachsen würden, dass es so ein Riesenspektrum an Diversität gibt. Das wäre doch so toll, oder? Das wäre wunderschön.
Das wäre ein Ideal, dass wir verstehen, dass wir divers sind alle. Also, dass wir unterschiedlich sind. Diesen Unterschied verstehen und feiern. Und wenn, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, aber wenn ich jetzt auch an meinen Unterricht denke, kein Trinken während dem Unterricht, kein Spielen mit dem Stift, das nicht. Und kein Kaugummi und weiß nicht. Und das sind alles Sachen, die ich jetzt weiß, dass es Unterstützungsmöglichkeiten sind für jemanden, um konzentriert zu bleiben. Also die ADHSler, die werden nicht hibbelig, weil sie sich nicht konzentrieren können, sondern sie werden hibbelig, um wach zu bleiben, um konzentriert zu bleiben. Dieses hibbelig sein hilft ihnen, noch dran zu bleiben. Und klar, ich verstehe, dass es stört, wenn da jemand einen Hampelmann macht mitten im Unterricht. Aber wenn man das versteht, wenn man weiß, die fangen an zu zappeln, um noch dabei zu bleiben. Das ist eigentlich eine Strategie, um aufmerksam zu bleiben. Dann kann man das ja anders unterstützen, indem man ihnen ein Fidget-Toy in die Hand gibt, was leise und unauffällig ist, mit dem sie diesen Bewegungsdrang machen können. Vielleicht so, es gibt auch so Akupressurbälle, so kleine, die geben dir auch fast so ein bisschen Schmerz, wenn du ein bisschen fester drückst, aber dadurch bleibst du auch aufmerksam und wach. Und es gibt so viele kleine Hilfsmittelchen. Ein Kissen, das so ein bisschen beweglicher ist auf diesem festen Stuhl, sodass du dich nicht komplett bewegen musst, aber du kannst trotzdem ein bisschen deinem Körper diesen Impuls, den es sucht, ihm doch erlauben. Also es gäbe so viele Möglichkeiten und ich finde die Saskia Nichtsial von Liniert Kariert, die zeigt es sehr gut auf ihrem Instagram-Account und auch in ihrem Buch Ein Kopf voll Gold, wie man neurodivergente Kinder bereits gut unterstützen kann, dass sie in unserer Umgebung sich nicht so falsch fühlen. Weil das ist es, was mir, also ich hatte ganz viele Gefühle bei der Diagnose und eine war auch ein bisschen Wut und Trauer, als ich zurückgeblickt habe, weil ich mir dachte, wie oft habe ich mir gedacht, ich bin so ein Loser, dass ich das nicht geschafft habe oder dass ich das einfach nicht kann und dass mir das nicht gelingt. Und es wäre so toll gewesen, wenn ich da schon gewusst hätte, warum das so ist und wenn ich mehr Verständnis von der Umgebung gekommen wäre. Und das ist auch mit einer der Sachen, die sich jetzt geändert hat. Ich habe mich so lange angepasst an meine Umwelt, die ganze Zeit versucht, so zu sein, wie man es von mir erwartet und wie es halt neurotypisch sein sollte. Und jetzt mit der Diagnose traue ich mich? Und das ist total schwer, das geht nicht so von einem Tag auf den anderen, das ist ein Prozess. Aber immer wieder gibt es mehr Momente, wo ich jetzt die Umwelt an mich anpasse und nicht mehr umgekehrt. Und das
richtig schön.
Gibt mir Energie oder das schützt meine Energie jetzt ein bisschen mehr. Dadurch habe ich mehr Energie und komme weniger in die Erschöpfung, weil dieses Anpassen so wahnsinnig viel Kraft kostet.
Ja, ist das auch der Moment, wo vielleicht dein Buch entstanden ist, weil du vielleicht auch damit anderen Müttern Mut machen willst? Also das hat für mich gerade so plausibel geklungen, als würde es in diese Richtung gehen. Klär uns gerne auf, wofür dein Buch noch genutzt werden kann. Ich glaube, es ist mittlerweile ja auch oder auch schon länger nicht leicht, überhaupt einen psychiatrischen Termin in dieser ganzen psychologischen, psychiatrischen Welt überhaupt einen Termin zu bekommen. Vielleicht wäre ja auch ein erster Schritt, dein Buch zu lesen, wenn jetzt die Mamas, die hier zuhören, sich irgendwie wiedererkennen. Wäre das vielleicht auch einer der ersten Schritte, den man gehen könnte?
Ja, so war der, also die Ursprungsidee war so. Ich habe nämlich die Diagnose bekommen und dann war es so, juhu. Okay, was nu? Was mache ich jetzt? Und ich wollte dazu Infos haben. Und es gibt mittlerweile echt coole, das ist noch nicht so lange her, das sind vielleicht die letzten 3 Jahre, gibt es Bücher über spätdiagnostizierte Frauen oder über neurodivergente Frauen für Autismus, für ADHS. Und die sind toll, aber das sind keine Mütter, die das geschrieben haben. Oder Mutterschaft, wenn sie da vorkommen, weil manches haben auch Ärztinnen oder Psychiaterinnen, also Psychologinnen geschrieben, dann ist da so eine Seite, ein Unterkapitel über Mutterschaft, wo einfach steht, dass es, wenn man Mutter ist, nochmal alles viel anstrengender und viel schwieriger sein kann. Und dass man es oft da entdeckt, so Kapitel fertig. Das wusste ich ja aber jetzt schon. Soweit war ich. Ich habe ja schon die Diagnose. Ich weiß, dass es viel schwieriger ist, sein kann und anstrengender. Und ich weiß auch, dass man durch die Mutterschaft zu der Diagnose kommt. Aber ich wollte mehr. Ich wollte wissen, okay, ich weiß, dass, wie man Kinder koreguliert. Aber wie soll ich es machen, wenn ich selber Koregulation brauche? Wenn ich eigentlich selber noch eine Mutter bräuchte, die ganze Zeit neben mir steht und mich da supportet. Wie kann man das da machen? Wie komme ich zu einer Pause nach einem, weiß nicht, nach so einem Sommerfest, nach so einem Social Event, wo du erstmal, erstmal am liebsten Stille hast danach, weil das so viele Reize waren, die auf dich eingewirkt haben und du erstmal runterkommen willst, aber dein Social Event ja zu Hause weitergeht, weil du viele Mitbewohnerinnen hast, die da wo, also mir hat diese Perspektive neurodivergent und Muttersein von kleinen Kindern, das hat mir gefehlt. Was kann einem da helfen und welche Ängste hat man da und welche Sorgen? Und ich habe danach gesucht und ich hab dazu nichts gefunden. Und dann dachte ich mir, okay, wie kann das sein? Aber wir wissen ja beide, es kann gut sein, dass Mütter vergessen werden in allen Bereichen, weil das einfach so ist. Wir kommen als Letzte an der Nahrung, in der Nahrungskette. Und wir haben natürlich auch keine Zeit. Also eine Mutter neben Kindern noch ein Buch zu schreiben, ist auch jetzt nicht einfach so easy. Grundsätzlich nicht. Und neurodivergent dann erst recht nicht. Aber ich mache das ja schon, das ist so auch mein roter Faden. Einmal durch die Mutterschaft bin ich zu der Doula-Arbeit gekommen, weil ich gesehen habe, wie wichtig es ist, wie wichtig die Geburt ist für die Mutterschaft, wie wichtig es ist, dass man da gut begleitet wird. Und dachte mir, okay, da will ich was dran ändern. Also da in der Richtung will ich arbeiten. Ich will Mütter in den Mittelpunkt stellen unter der Geburt und auch danach. Weil jeder kümmert sich um das Baby, wenige kümmern sich um die Mutter und das will ich ändern. So bin ich zu meiner Doula-Arbeit gekommen und dann bin ich zu meiner ADHS-Diagnose gekommen und same. Hier war wieder die Mütter, die vergessene Gruppe. Und dann wollte ich dieses Buch schreiben und dachte mir, einmal für diejenigen, die schon eine Diagnose haben und sich denken, okay, was nu? Und einmal aber auch für die, die vielleicht noch zögern, die noch unsicher sind. Betrifft es mich nicht? Eine Diagnose, einen Termin bekommst du in 6 Monaten vielleicht, wenn du dich jetzt darum kümmerst. Was mache ich in dieser Zeit? So, und für diese Zeit kann dir dieses Buch Orientierung geben und hoffentlich, das ist mein größter Wunsch, einfach Entlastung und Mut.
Sehr schön. Willst du vielleicht einmal den Titel sagen? Also wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, aber so kann man sich das vielleicht schon einmal kurz merken.
Ja, gerne. Also Der Haupttitel ist Chaos, Kinder und Konfetti. Kann man sich gut merken mit den drei Ks und wir alle kennen Chaos, Kinder. Und es ist aber auch, also das sollten wir vielleicht noch mit erwähnen oder wär mir ganz wichtig. Wir haben jetzt ja ganz viel über diese Herausforderung und das Chaos gesprochen. Aber es gibt auch wirklich viel Konfetti in der ganzen Chose.
Schön.
Also neurodivergente Mamas haben auch sehr viele Stärken. Wir alle haben Stärken. Aber dass wir auf die auch zu sprechen kommen. Also ich glaube, Kreativität habe ich ja schon genannt, eine starke Empathie, eine Feinfühligkeit, so vieles wahrnehmen, so häufig auch so einen starken Gerechtigkeitssinn, was es wiederum schön ist für die Mutterschaft, weil man sich so gut in das Kind hineinversetzen kann, weil man weiß, wie das ist, wie man sich da gefühlt hat. Und man weiß, es fühlt sich so ungerecht an und dann kann man das vielleicht ein bisschen empathischer mit dem Kind lösen, so mehr auf Augenhöhe. Dann bei mir, und da gehören auch noch ein paar andere dazu, aber ich weiß jetzt mittlerweile auch, dass es nicht bei jeder Frau mit ADHS so ist, aber ich habe super viel Energie. Also vor allem, wenn mich was motiviert, ich kann mit 4 Stunden auskommen, Schlaf. Wenn ich, also weißt du, wenn ich dann abends, wenn alle schlafen, dann setze ich mich an mein Thema und dann bin ich da drin bis leider 3 Uhr in der Früh und vergesse mich. Aber ich kann auch am nächsten Tag funktionieren, wenn vielleicht nicht immer tippitoppi, aber das ist etwas, was man merkt, auch an den ganzen Sachen, die ich ja mache, so nebenbei und 4 Kindern. Also ich habe echt viel Power und ich glaube, das darf ich der ADHS verdanken. In meinem Fall zeigt sich das so. Ja, also Gerechtigkeitssinn, Kreativität, Empathie, Feinfühligkeit und in meinem Fall eben auch ganz viel Energie.
Schön, super schön, dass du das nochmal erwähnst zum Schluss. Finde ich nämlich toll. Und auch wenn ich an die ein, zwei Freundinnen und an mich selber denke, das sind total herzliche Menschen. Aber ich habe schon immer dieses etwas Tollpatschige vielleicht so im Kopf oder dieses Verpeilte, was vielleicht da irgendwie mitschwingt. So, ne? Ich habe es auch ein bisschen, aber bei mir sind vielleicht auch andere Dinge noch ausgeprägter. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber wissen, wer jetzt hier vielleicht auch zuhört und sagt, da erkenne ich mich irgendwie drin wieder. Vielleicht ist dein Buch eine gute Variante, sich da nochmal wieder drin zu finden. Ich finde, es ist eh super wertvoll, wenn wir Mamas mehr in den Fokus gesetzt werden, egal um was es geht. Deswegen freue ich mich so, dass du uns heute hier so persönliche Eindrücke mitgegeben hast, liebe Natalia. Man merkt auch total, wie weit einfach dein Wissensschatz, Wortschatz um dieses ganze Thema ist, Feminismus und Co. Es ist ja auch eins meiner Herzensthemen. Deswegen voll schön, dass wir heute von diesem Blickwinkel dieses Thema beleuchten durften. Und ja, danke, dass du heute hier zu Gast warst.
Ja, vielen Dank, dass ich darüber sprechen durfte. Und es gibt es auch als Hörbuch. Also das war mir sehr wichtig. Das passiert nicht oft bei Ersterscheinungen, dass sie gleich als Hörbuch zur Verfügung stehen. Aber ich weiß, dass wir selten die Zeit haben, uns hinzusetzen und durch ein Buch zu blättern. Deswegen war es mir wichtig, dass vor allem für diese Zielgruppe sofort es möglich ist, nebenher beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Einkaufen das auch hören zu können.
Super gut, richtig sinnvoll. Ja, danke für die Ergänzung. Okay, dann macht's gut, ihr Lieben da draußen und du auch, liebe Natalia. Bis zum nächsten Mal.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.